Herzlich willkommen zurück bei heute Couch, morgen Strand. Bei uns ist immer noch Moderator und Extremsportler, Extremreporter, Grenzgänger Harro Füllgrabe. Harro, Mensch, was du nicht alles bist. Wir hatten einen riesen Cliffhanger in Folge 1 und zwar habe ich natürlich von einem Knasterlebnis gesprochen, das du hattest. Diese Folge dient jetzt hier, um so ein paar Anekdoten, ein paar Geschichten von dir zu erfahren. Erzähl, wo war das nochmal? Ich habe irgendwie Kolumbien oder Bolivien im Kopf, ich weiß es nicht mehr. Kann das sein?
Du sagst mir was. Also im Prinzip hat das hier wirklich, ich bin hier festgesessen, ja. Seit Folge 1 warte ich hier, dass wir weiterreden können. Das ist ja schlimmer als jedes Gefängnis, muss ich sagen. Ja. Dass wir jetzt 3 Tage sitzen und warten, dass du was sagst. Naja, cool. Spaß beiseite. Gefängnisse. Ja, da waren einige dabei, aber nicht, weil ich so ein schlechter Junge bin, sondern weil wir uns tolle Themen überlegt haben. Ich glaube, das, worauf du angesprochen hast, war in La Paz, Bolivien.
Ja, genau, das war's.
Das war eindrucksvoll. Liegt schon ein paar Jahre zurück, aber da gibt es im Prinzip ein Viertel in La Paz, wo die Straßen drumherum führen. Kennt jeder aus einer größeren Stadt, ne? Dass du da irgendwie von Straßen umeckte Wohnbezirke hast. Da sind dann meistens ein paar Häuser drin und in dem Fall ist es halt einfach eine Mauer und die Häuser da drin, die sind ummauert und das ist dann ein Gefängnis mit Stacheldraht und allem drum und dran. Und da drinnen, also draußen ist die Polizei und drinnen sind natürlich, wie es in jedem Gefängnis ist, die bösen Jungs, die da aber ein eigenes System haben. Die haben sozusagen auch ihren Chef, ihren Vizechef und dann, also ein richtiges System. Und wenn jemand rein will, dann musst du nicht nur die Polizei fragen, also wie bei uns jetzt als Medienteam, musst du eine Erlaubnis natürlich von offizieller Seite von der Polizei bekommen, aber du musst auch vorsprechen bei den Chefs in dem Gefängnis, um von denen auch eine Erlaubnis zu bekommen, dass du drin filmst, weil die können dich drin halt auch vermöbeln oder dir deine Sachen wegnehmen. Also da greift die Polizei dann auch nicht ein, weil die trauen sich da nicht rein. Also das war eine sehr harte Nummer. Wir sind da reingegangen und haben versucht, wurde auch gesagt, dass es dort Drogenlabore gibt, wo die Leute Drogen herstellen, die dann...
Im Gefängnis.
Ja. Die dann nachts über die Mauer geschmuggelt werden und bis in die USA verkauft werden. Also das ist richtiges Business. Und da sind wir natürlich auch so ein bisschen auf die Suche gegangen, was jetzt nicht so ganz ungefährlich war. Und ihr müsst euch vorstellen, ich konnte ja Spanisch sprechen, deswegen konnte ich mit den meisten Leuten reden. Unangenehm, weil da sitzen ja von, sag ich mal, so ganz einfachen Verbrechern bis hin zu Mördern, ist da alles drin. Und dann bin ich irgendwann, als der Kameramann mal ein paar Bilder machen wollte, bin ich so ein bisschen da rumgelatscht und dann lief mir einer entgegen. Ich dachte, ich wäre bei Fluch der Karibik. Der hatte so eine krasse Narbe, einmal quer durchs Gesicht. Und wenn er gelächelt hat, dann sah er fies aus. Also er kann ja nichts dafür, aber dann sah er fies aus. Kennt ihr das? So Leute, die so entstellt durch eine Narbe so ein Joker lächeln. Ne? So. Und dann sagt er, was machst du denn hier? Und ich habe ihn angeguckt und sagte, ja, wir machen jetzt hier so eine Reportage und drehen so ein bisschen über das Leben hier drin und wie man das halt so macht im Smalltalk. Ja, und du? Was machst du denn hier? Und er guckt mich an wieder mit diesem verstellten Lächeln und sagte, ich habe 5 Leute umgebracht.
Ganz so, normale Konversation.
Ja, eine ganz normale Konversation, wo mir das Herz kurz in Richtung Unterleib gerutscht ist
und ich dann Tag.
Wieder mich einmal hüstelnd. Genau, und da habe ich mich gefreut und habe ihm einen schönen Tag gewünscht, so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast und bin weitergegangen. Also das war spannend, weil da unheimlich krasse Charaktere waren und sehr offene Leute, mit denen man gesprochen hat. Und man musste halt also das Krasseste dabei war eigentlich so, das ist aber wirklich so deep behind the scenes. Bei unserem Vorgespräch mit den Bossen von innen musste geschachert werden. Weil die haben natürlich was dafür gewollt, dass die ins Fernsehen da arbeitet. Und da war irgendwas ausgemacht von wegen, keine Ahnung, eine halbe LKW-Ladung Reis plus irgendwie 2 Kühlschränke und 2 Fernsehgeräte. Und dann fing die an, das können wir jetzt nicht. Wir würden gerne noch einen zweiten, noch einen Kühlschrank dazu haben und ein Eisfach und trotzdem die 3 Fernseher. Und weil keiner von denen, die jetzt anwesend waren, da von unserer Seite aus, außer mir, richtig Spanisch konnte, musste ich mich da hinsetzen, wie so vor so einem Tribunal. Und dann gucke ich die Redakteurin so hilflos an. Ich da so, willst du denen das geben oder nicht? Ich muss denen jetzt eine Antwort geben. Und dann so, ja, nee, wir haben ja unser Budget ausgereizt und das ist eigentlich schon, und weißt du, dann stehst du da vor so drei Vollverbrechern, die dich angucken, erwartungsvoll, und du denen sagen musst, hey Leute, bei aller Liebe,
ne? German TV, kein Budget mehr, Freunde.
Wir haben was ausgemacht und ich finde, das ist unter uns, egal woher man kommt, eine Ehrensache, dass das Ausgemachte eingehalten wird. Und das, ja, was wir ausgemacht haben, das liegt hier, das haben wir besprochen im Vorfeld, das geben wir euch auch, versprochen, nach dem Dreh natürlich, das ist überhaupt gar keine Frage, aber wenn ihr jetzt noch das und das und das dazu haben wollt, ganz ehrlich, das geht nicht. Und dann so der gespannte Blick in die Gesichter, die, ja, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, die haben halt nur versucht zu pokern, ne?
Ja.
Und daraufhin haben sie sich dann bereit erklärt, naja, können wir wenigstens einen, ja, Kühlschrank wegtun und dafür noch einen Fernseher dazu. Dann, ja, habe ich gesagt, ja, okay, das wird vielleicht sogar billiger. Gut. Nee, aber das war eine ganz krasse Nummer. Die ist natürlich nicht Bestandteil des Beitrags gewesen, weil darum ging es ja nicht. Aber das war krass. Und die anderen Sachen, da hängt so mein Herz dran, weil das eher mit Action zu tun hat. Ich bin von Alcatraz ausgebrochen, habe versucht, bis nach San Francisco zu schwimmen in diesen,
und? Oh, ich hab's nicht gesehen.
In diesem 12 Grad kalten Wasser. Leck, ja, mich an der Tesch, ey. Das ist so arschkalt, das glaubst du gar nicht.
Hat nicht geklappt, oder?
Ich hab's geschafft, natürlich. Du redest, echt, mit einem Extremreporter.
Ja, ich merk's schon.
Hör auf.
Und Boho Köln hatten wir ja auch im Vorgespräch. Ich hab nicht nachgedacht.
Nee,
da müsst ihr ja auch eine Schwimmaufnahmeprüfung machen.
Genau, richtig, genau. Richtig. Nee, aber ich hatte auch echt eine Menge Schwein, weil das, wie gesagt, das Wasser war arschkalt, dann setzte die Strömung ein und ich bin, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war Pier 41 oder so, aber ich habe es gerade noch geschafft, bevor es mich in die Bay reingespült hat, durch die Flut, die wieder reinkam, habe ich es gerade noch an diesem Pier mit Krämpfen und habe mich natürlich extremst gefeiert, weil ich das so geil fand, dass ich das geschafft habe.
Ja, klar.
Aber was auf dieser Reise so spannend war, ist dieser Austausch. Du darfst da ja hin. Du kannst ja auch als Tourist hin, ne? Wenn du da reisen kannst, kannst du da ja ganz normal so einen Besuch von Alcatraz machen. Aber das Besondere als Fernsehteam ist, du darfst das nicht während dieser Zeit machen, wo die Touristen da sind, weil sie die nicht stören wollen. Aber das ist ja fast nochmal ein Geschenk. Du kommst irgendwie um 4 Uhr morgens mit, es ist noch dunkel, und du kommst auf dieser Insel mit so einem Boot mit Lichtern an. Und dann stehst du ganz alleine in diesen fetten Gefängnishallen und hast halt auch ein ganz anderes Sounderlebnis. Du hörst die Möwen, die da drüber fliegen. Das war für uns alleine schon ein super tolles Erlebnis. Und dann natürlich die Erklärung, die auch die Touristen bekommen, ne? Wie zum Beispiel, Alcatraz hatte warme Duschen. Hast du dir auch gedacht, ja super, El Capone, weißt du, so ein bisschen Pasta essen, warme Dusche, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Warum denn eigentlich? Und dann die Verbindung festzustellen, okay, das ist wegen dem kalten Wasser draußen.
Ja.
Und das fand ich so spannend, weil das ist so eine Logik an sich. Es ist ja, du wolltest den Insassen nicht die Möglichkeit geben, sich an kaltes Wasser zu gewöhnen, dass die im Zweifel flüchten, ja, können. Und ich habe das dann ja kurz darauf durch meinen Fluchtversuch ja gespürt, wie es ist. Ich meine, ich habe einen vernünftigen Biopren, ja, ich bin ein Waschbär. Also bei mir war genug Isolationsschicht da, um nicht völlig zu erfrieren. Aber wenn du da unterernährt mit wenig Speck auf den Rippen da irgendwie ins Wasser fällst, dann hältst du es nicht lange durch. Das war auch so eine spannende Nummer, die so ein bisschen angelehnt an den Film Escape from Alcatraz und das alles durchleben zu dürfen.
The Rock.
Ja, das war der erste Beitrag, wo ein Kameramann für mich, oh, hab ich mich geil gefühlt, ein Kameramann für mich im Helikopter über mir schwebte, um mich zu filmen, wie ich schwimme. Und ich da so, ey, jetzt, weißt du, das war, glaube ich, erst mein erstes Jahr bei Galileo. Ich habe gedacht, ich habe den Olymp erklommen, mehr geht nicht.
Ja.
Jetzt ist Hollywood. Das war geil.
Naja. Du warst Sean Connery sozusagen.
Genau. Und das ist halt, by the way, war mein Lieblingsschauspieler auch gerade bei solchen Sachen gigantisch. Ja. Und da war vor allem noch andere Gefängnisgeschichten, zum Beispiel die Flucht von den Teufelsinseln. Das sind Gefängnisinseln der Franzosen, die befinden sich vor, ja, Französisch-Guayana, also bei Afrika. Und da gibt es auch ein Buch zu, das heißt Papillon, und eine Verfilmung heißt auch Papillon.
Ich kenne den Film.
Wo die Leute.
Ich kenne nur den Song.
Nein, aber der Film ist halt total, fand ich schon immer irre, weil der guckt sich dann die Wellen an und aufgrund der Strömung, weil das ist ziemlich weit weg vom Festland, du kannst das Festland also nicht sehen. Also anders als bei Alcatraz, wo du irgendwie ein Ziel hast, wo du hinschwimmst, könntest du da nie sagen, wohin es geht. Macht er sich eine Matte aus Kokosnüssen, die in Hülle und Fülle da auf dieser Insel gewachsen sind, also laut Roman. Und dann kannst du dich bis an die Küste von Südamerika treiben lassen. Und das ist so im Prinzip die Geschichte.
Genau das hast du gemacht.
Doch, da ging's. Ja, genau. Deswegen, ich fand das geil. Weißt du, das eine Mal war ich eher so Sean Connery und The Rock. Und dann war ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie dieser geile Schauspieler heißt, aber dann durfte ich plötzlich auch hier Escape vom Alcatraz, sondern dieses Papillon machen. Und das war klasse, weil alleine diese Ruinen, ich meine, es gibt wunderschöne Ruinenstädte in Kambodscha mit, wie heißt das da nochmal? Angkor Wat, genau. Und da gibt es Ruinen von Gefängnissen, also von richtig auch so freien Zellen und so verrosteten Gittern, auch bewachsen. Die Natur erobert sich das zurück. Das ist Naturschutzgebiet mittlerweile. Und da hat es tatsächlich, auch wenn es die Papillon-Geschichte vielleicht nicht wirklich gegeben hat, weil es ein Roman ist, so hat es aber doch da Gefangene gegeben. Und das auch mitzuerleben, wie das gewesen sein muss, plus die Geschichte versuchen nachzuspielen, das war auch wieder also super, wahnsinnige Traumerfüllung für mich.
Ja. Großartig, Mensch.
Ich schaue mir das auch gerade auf der Karte an. Also ich glaube, du hattest vorhin auch kurz Afrika
erwähnt.
Südamerika,
sorry.
Ja, wenn einer nämlich in die falsche Richtung geschwommen wäre, dann wäre er, ich schaue mal schnell, dann wäre er vielleicht tatsächlich sogar in Gambia oder in Senegal rausgekommen, je nach Strömung.
Ja, du hast recht, Afrika war falsch.
Aber,
jetzt hast du mich erwischt.
Aber Richtung Südamerika war es dann. Ja, du hast ja auch Französisch Guyana gesagt, da sind wir ja dann doch wieder richtig gewesen. Da hat das dann nicht, du hast gesagt, das sieht man dann nicht, das Festland.
Nee.
Sieht gar nicht so nah aus. Suriname daneben, jetzt bin ich da. Jetzt habe ich sie gefunden.
Und das letzte in dieser Gefängnisgeschichtenreihe war, glaube ich, von, welches war das denn nochmal? Das eine war die Teufelsinseln und dann war noch Marseille, da ist das Château d'If, der Graf von Monte Cristo. Das kennst du aber, oder? Das kennt ihr aber.
Ja, natürlich.
Und die Geschichte zum Beispiel dann auch.
Alle Versionen, mit je nachdem, welchen Schauspieler du
bist. Ja, das ist sogar, ich wurde hier in Ismaning bei München, wurde ich dann, weil das durften wir nicht auf Château d'If drehen, da hatten wir keine Genehmigung für, das hätte zu viel Geld gekostet. Also haben wir da nur diese Flucht aus der Zelle versucht nachzustellen und dann das in den eingenähten Sack ins Wasser schmeißen. Das sollte nämlich eigentlich auch da passieren, das durften sie nicht. Da musste ich hier in Ismaning vom 2-Meter-Brett oder vom 3-Meter-Brett eingenäht in einen Jutesack in Pool springen und gucken, ob ich mich da mit dem Messer befreien kann. Also das eine richtig schöne Nummer war das.
Wahnsinn. Und auch dadurch, dass wir jetzt mit dir sprechen, wissen wir, dass du auch das geschafft hast.
genau. Das ist der Beweis dafür.
Von Sean Connery über Gérard Depardieu, du hast alles mitgemacht.
Ah, ja, genau. Ach Mensch, ist das schön. Ist mein Job nicht geil?
Was hat sich denn jetzt an den Dreharbeiten geändert? Also geht das alles, gehen solche Storys heutzutage auch noch? Oder ist jetzt aufgrund von Covid irgendwas an Dreharbeiten anders? Eben vielleicht wegen Kontakten oder Einschränkungen. Merkst du das in deinem Alltag? Du hattest das in der ersten Folge ja auch schon mal angerissen.
Ja, also ich glaube, klar, es müssen sehr viel mehr Fragezeichen gelöst werden. Wie ist das Verhalten vor Ort? Wie organisiert man das mit den Tests? Wie lange sind sie gültig? Wo gelten sie? Wie minimiert man Kontakte? Also im Prinzip wäre so eine Story durchaus möglich gewesen, weil wir hatten jetzt keine Spielpartner da, wie in den meisten Fällen Protagonist. Also der Kern der meisten Reportagen, die ich machen darf, halten sich eigentlich an einen Lebensablauf von einer Person. Ne? Zum Beispiel der Schwefelträger auf Jakarta. Ja, du begleitest ihn in seinem Alltag, im besten Fall helfe ich ihm dabei, komm ihm und seiner Familie dabei näher, erfahre über die Umstände, warum machen sie den Job, warum, wie viel verdienen sie, können sie damit leben. Also diese wirklich menschliche Geschichte. Das ist momentan sehr schwer bis unmöglich, weil also kommt drauf an, wo man das macht. Das war natürlich immer an den fernsten Orten und da kommst du mit zu vielen Leuten in Kontakt. Also so ein Dreh heutzutage ist durchaus möglich. Nur da ist halt praktisch jeder testet. Auch wenn du ins Ausland gehst, musst du das sowieso, damit du im Flieger mitfliegen darfst. Je nach Land natürlich, aber das, was ich auch in der ersten Folge, glaube ich, schon gesagt hatte, was mir am schwersten fällt, ist die räumliche Distanz, die du einhalten musst, die gleichzeitig bedeutet, dass du auch nicht so eine Nähe aufbauen kannst, wie ich es gewohnt bin normalerweise mit Protagonisten. Und das ist ein bisschen schade. Also du versuchst auf überflüssiges Personal zu verzichten, damit halt keine Infektionskette im blödsten Fall entstehen kann. Das minimiert natürlich auch die Möglichkeiten vor Ort und damit ist es sehr schwer. Aber es ist möglich. Das ist ja das Schöne. Ich darf ja weiterarbeiten, nur halt nicht in dem Bereich, wo ich letztendlich meine Kernkompetenz und meinen großen Spaß drin sehe. Also ich darf auch diese Sachen, die ich jetzt hier in München drehen darf, mit dem wunderbaren Koch Bernd Arold, die Kitchen Moves bei Galileo, die ich seit 5 Jahren machen darf und die einfach, das ist herrlich, das macht super Spaß. Es ist halt nur nicht diese Schublade Abenteuer und Extremreporter. Das ist dann eher Unterhaltung, ein paar Tipps an die Hand geben und eine lustige Art und Weise, wie zwei Kumpels sich betteln. Also so ähnlich wie Joko und Klaas, nur dass das sind Bernd und Harro, ne? So auf Kochebene. Und das macht halt Spaß, weil wir uns null verstellen müssen. Ich glaube, das ist ja auch das große Ding bei solchen Sachen, wenn es gut funktioniert, die Zuschauer mögen es und man selber hat einfach Spaß daran. Man geht dahin zum Dreh, man freut sich wie ein Schnitzel darauf, den anderen zu treffen, weil es im Laufe der Zeit ein Freund geworden ist. Und diese Drehs, die gehen natürlich auch noch. Trotzdem muss man aufpassen, ne?
Ja. Und daraus höre ich aber auch, dass du im Grunde genommen mit deinem, sagen wir mal, Berufsalltag oder eher in den Themen, im Redaktionsplan, du hast zum Glück nicht alle 3 Minuten mit Covid zu tun oder musst darüber berichten, sondern du siehst auch immer noch, dass die Nachfrage und das Interesse bei den Zusehern in dem Fall auch mal bei anderen Themen ist.
Ja, ich meine, das ist ja sowieso, ich glaube, das ist ein Geschenk, dass man für Galileo arbeiten darf. Das war schon immer so, dass das ein bunter Strauß an Themen ist. Natürlich gibt es auch sehr viele aktuell aufgehängte Punkte und da wird es auch immer wieder was geben. Das ist aber jetzt nicht mein Bereich, für den ich zuständig bin. Das heißt, ich bin froh, dass ich genau das, was ich auch glaube, was die Leute gerne wollen, nämlich nicht immer das eine Thema hören, da kriegst du schon genug Informationen, sondern eben auch ein bisschen Ablenkung. Lass es Unterhaltung sein, lass es diese Kitchen Moves sein. Meinetwegen kannst du jetzt halt gerade nicht den Indio auf seiner einsamen Insel besuchen, weil du Angst haben musst, dass du ihm vielleicht mit irgendwas ansteckst. Das ist ja nachvollziehbar und das ist auch okay. Und ich habe von solchen Geschichten schon eine Menge machen dürfen. Deswegen tut's mir nicht so weh, dass es nicht ist. Ich find's halt eher schade für meine jüngeren Kollegen, die jetzt reinkommen, die sich da auch Hoffnung machen, die vielleicht auch irgendwie Bock auf dieses Reisen haben. Ich gönne denen das von Herzen, weil ich habe das damals auch ausnutzen können. Ich habe das machen dürfen, wie, glaube ich, kein Zweiter. Und für die tut es mir leid, dass das momentan ein bisschen eingeschränkt ist und hoffe, dass es da bald wieder andere Möglichkeiten gibt. Weil letztendlich, wenn du dich zu Hause entertainen lassen willst von so einem Programm, von irgendeinem Magazin oder was auch immer, dann sind es doch wirklich die Geschichten des Lebens und vielleicht auch von Orten, die man selber vielleicht sogar nie besuchen kann, dass man sie irgendwie einpackt und den Leuten richtig schön erzählt, so als ob sie dabei wären. Das ist ja meine Aufgabe letzten Endes und das vermisse ich ein bisschen.
Ja, auch schön gesagt. Letztendlich ist ja auch das Fernsehen schuld daran, dass ich in die Touristik gegangen bin, weil eben genau auch schon vor, ja, was ich nun, 35, 40 Jahren im Fernsehen die Faszination der Erde dargestellt wurde und Reporter geschwärmt haben, auch so ein bisschen Hintergründe gezeigt haben. Und das hat mich einfach fasziniert und auch die Reiselust gepackt. Ja, doch, also in dem Sinne auch nochmal vielen Dank, dass du das weiter auch den jetzt nachfolgenden Generationen rüberbringst.
Ja. Und falls du mal einen Co-Host brauchst oder Nachfolge suchst, dann weißt du ja, an welche beiden Menschen du dich richten kannst jetzt, ja?
Ja, Dominik, ich habe tatsächlich die ganze Zeit überlegt, ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, ich bin keine Feministin, also behaupte ich jetzt mal.
Kann ich aber Ladies First.
Aber wenn es dann mal Frauenstories gibt, die der Harro vielleicht dann doch nicht verkörpert ja. hat. Ich habe jetzt relativ viel Lebensgeschichten und so von Fluchtversuche von Männern und so gehört. Aber wenn es mal Möglichkeiten gibt, dass man Extremsituationen oder Extremsjobs von Frauen nachstellen möchte, ich würde mich bereit erklären, müsste dann allerdings vielleicht 1 bis 10 Jahre noch in ein Bootcamp gehen.
Ach komm, ihr Frauen macht doch häufiger mal diese wirklich extremsten Jobs wie Kinder kriegen oder so.
Da kenne ich mich nicht mit
aus.
Da fängt's schon an.
Da bin ich ganz froh, dass ich das bis jetzt noch nicht erfahren durfte. Naja.
So, Freunde, ich habe noch ein paar wenige Fragen auf dem Zettel. Und dann bist du auch entlassen, Haro. Aber ich unbedingt zwei Fragen muss ich unbedingt noch stellen. Und zwar, was mich total interessiert, bist du schon mal beruflich irgendwo gewesen und hast dann anschließend gesagt, oh, da muss ich jetzt unbedingt noch mal hin, privat Urlaub machen oder dir irgendwie noch mal was anschauen. Hast du das erlebt mal?
Ja. nein, ich habe jetzt nachgedacht. Ich habe natürlich ich hatte euch ja erzählt, dass ich dank meiner Eltern so reiselustig aufgestellt bin. Meine Eltern sind Globetrotter und ich bin der Sohn von Globetrottern und ich habe damals schon unheimlich viele Sachen kennengelernt, die ich durch Galileo ein zweites Mal kennengelernt habe auf einer Arbeitsebene. Das, was ich vorher halt privat hatte. Natürlich ist das vorgekommen. Es ist auch vorgekommen, dass ich manche Orte gesehen habe und gesagt habe, na ja, das ist jetzt schon toll. Aber ist es den Aufwand und das Geld wert, das privat zu machen? Fragezeichen. Oder kann ich was Ähnliches woanders finden? Und ne, also solche Gedanken, da erwischt man sich schon bei. Aber ich muss sagen, in den meisten Fällen ist es fast jeder Fleck dieser Erde bietet einem besonderen Reiz. Man muss ihn nur zulassen und sich drauf einlassen. Also ich glaube, du kannst hier genau um die Ecke was Geiles finden, als auch direkt auf der anderen Seite der Weltkugel. Das ist einfach immer nur eine Frage der eigenen Einstellung. Selbst wenn es noch so krass ist oder noch so arm ist das Land und halt kein Doppelbett direkt am weißen Strand, wie irgendwie meistens Maledivenurlaub abläuft oder wie auch immer, gibt es halt auch die anderen Schubladen. Und wenn man es zulässt und sich drauf einlässt, ist eigentlich fast jedes Land bereisenswert und hat spannende Geschichten zu bieten. Das ist das, was ich festgestellt habe. Selbst wenn ich irgendwie, oh, jetzt fährst du dahin und so. Klar, kommst du aus Papua-Neuguinea wieder und dann musst du irgendwo, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber dann drehst du in der Steiermark, ja? Dann denkst du, ja, mein ist Gott.
Voll schön.
Dann ja, eben. Aber deswegen sage ich ja, genau das ist es, was ich damit sagen wollte, dass du im Prinzip, egal wohin, du findest tolle Reize, nur wenn du nicht dazu bereit bist, sondern einfach sagst, ich wollte immer nach da und dann ich will San Francisco. San Francisco ist toll, super, ja. Das ist total tolle Stadt, die man da bereisen kann. Aber auch da ist es halt wieder so, da musst du halt auch für reisen und dahin kommen. Unabhängig von Pandemien oder sonst was. Einige Leute können sich das halt auch nicht leisten, muss man halt auch so sagen. Deswegen fühle ich mich privilegiert durch den Job, durch die Lebensumstände und letztendlich, ja, meine Eltern haben halt früher, die haben nie auf großem Fuß gelebt. Das, was die verdient haben, haben sie bis heute übrigens, legen sie schön irgendwie so zur Seite, bis wieder so eine coole Reise drin ist und dann wird das dafür auch
richtig so.
Und halt nicht für ein neues Auto oder einen neuen Fernseher oder nein, was noch funktioniert, das funktioniert, aber und die sind jetzt natürlich auch traurig, die haben halt auch genug Abenteurer in ihrem Rucksack, aber die werden dieses Jahr 70 und 80, also das ist ein Jubiläumsjahr für meine Eltern. Ich hoffe, wir können uns dieses Jahr dann sehen und da irgendwie ein bisschen feiern. Aber für die ist es natürlich auch doof, diese Situation jetzt. Ich glaube, die haben jetzt sowas, die haben jetzt Griechenland gebucht. Die wollen nach Griechenland, sie wollen was erleben. Mal gucken, ob es geht.
Ja. Ja, das wird schon gehen. Das haben auch schon viele bei uns gebucht, weil es auch als sehr, sehr sicher gilt. Sicher auch im Sinne von offen und keine Einschränkungen und keine Quarantäne und was weiß ich was noch. Also da drücken wir deinen Eltern also im Jubiläumsjahr oder im runden Jahr die Daumen. Das wird sicher schön. Ach,
ich glaube auch an die. Ich freue mich für sie.
Ja. Letzte Frage von mir. Ja, du hast ja in Folge 1 schon gesagt, dass du dich auch sowohl bei deinen Reisen sehr gut erholen kannst, als auch dann entsprechend zu Hause. Aber hast du irgendwie auch für dich dann doch, auch wenn du natürlich viel unterwegs warst, du hast ja gerade auch schon ausgeführt, alles, oder man kann in jedem Platz dann auch etwas Schönes sehen, beziehungsweise auch so viel unternehmen. Gibt es aber etwas, was du dann doch irgendwie favorisierst auf der Welt, wo du sagst, da mache ich immer Urlaub oder da kann ich mich dann wirklich entspannen mit der Familie zum Beispiel. Muss jetzt auch nicht immer dasselbe sein, aber trotzdem, wo du sagst, ey, ich kann bei Wandern auf Gran Canaria gut entspannen oder eben bei Wandern in den österreichischen Bergen. Hast du da etwas für dich entdeckt, wo du sagst, da kann ich abschalten?
Also ich habe jetzt nichts Spezielles, ganz ehrlich. Also okay. Ich versuche, wenn ich... Nein, das klingt...
Nee, ich muss deswegen lachen, Entschuldigung. Der Dominik versucht es immer wieder, gerade bei Menschen, die viel reisen, möchte er immer so diese eine Sache hören. Und es tut mir schon weh, weil ich weiß...
Du weißt schon, worauf es hinaus ist. Ich versuche es immer wieder.
Es ist so schwer zu beantworten. Ja. Aber gucken wir mal, wie der Harro das schafft.
Nee, das ist ja auch gut, aber es gibt tatsächlich einen Punkt, wo ich sage, wir waren mit der Family, mit Oma, Opa, unserem Kleinen und uns beiden als Eltern waren wir in Südafrika und haben dort Garden Road mit dem VW-Bus bereist und haben immer verschiedene Domizile zum Übernachten gehabt, über Weihnachten. Und zwar vor 2 Jahren. Genau, da, wo das noch möglich war. Ja. Das war so wahnsinnig schön, aber das ist ja jetzt nichts, wo du sagen kannst, das ist jetzt mein Trick, jetzt fliege ich immer zur Garden Road und fahre da lang. Also ich finde so spezielle Dinge, die sind total toll und das will ich gerne auch, wenn es irgendwie möglich ist, meinem Nachwuchs irgendwie mit auf den Weg geben. Der schwärmt nur noch von Afrika, der sagt, wann können wir wieder Afrika? Das ist total schön. Ich würde zum Beispiel super gerne mit ihm, weil das eins meiner Lieblingsländer ist, wo ich auch gerne nochmal hin will und mit meiner Frau auch noch nicht war, nach Namibia. Mhm. Weil ich finde Namibia einfach toll. Landschaft, Natur, da war ich mit meinen Eltern schon, aber mit meiner kleinen Familie habe ich es noch nicht erlebt. Das wäre ein Traum. Und ansonsten, dieses eine Ding, was ich wirklich häufig mache, ist, um dir vielleicht ein bisschen was zu geben, lieber Dominik, weil ich schätze ja deinen Kampf in diesen Momenten um diese eine einzige Antwort, die möglichst auch nicht lange dauert. Aber hier kann ich super entspannen. Klar, mit Nachwuchs ist Entspannen relativ, weil wenn man zu Hause ist, muss man sich um ihn kümmern. Aber was ich immer geliebt habe, ist Richtung Wolfratshausen rausfahren und dann in die Puppinger Alm. Au, kennst du das?
Nee. Kenne ich nicht. Guter Tipp.
Google direkt, das ist nicht weit weg, fahre ich hier in Mittagspause.
Die Isar raus,
ja.
Also und dann praktisch so Richtung Garmisch.
Bis Wolfratshausen, und dann, ja, genau.
Aber die, und dann die Puppinger Au.
Puppinger Au,
dann da schön parken durch den, sag ich mal so, wunderschönen Isar-Dschungel. Zu Fuß mit dem kleinen Mann Richtung Au, halt diese Kiesbecken laufen, dann ist so Viertelstunde, 20 Minuten durchs Unterholz schlagen und da dann möglichst bei Sonnenschein ein bisschen entspannen, Steine ins Wasser schmeißen, einfach einen Kopf freikriegen und nicht die eigenen 4 Wände immer noch sehen müssen.
Na siehste.
Ich war das schon. Was du wolltest? Ich wusste gar nicht, dass das so heißt. Da fahren nämlich auch die Isar-Flöße. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Entlang. Ah, ja. Oder starten da in der Nähe.
Vielleicht ja, die starten, auch schon mal. Die starten in der Nähe, aber also nicht da, wo...
Nicht da, wo ihr liegt.
Nee, genau.
Sondern weiter vorne.
Genau. Und das ist aber wunderschön, weil da, ich hoffe nicht, dass sich das ab heute ändert, aber da ist es immer überschaubar. Es sind ein paar Leute, aber es ist so, dass man sich da nicht gegenseitig auf der Decke liegt, wie wenn man zum Beispiel jetzt, wenn schönes Wetter ist, direkt in Münchner Nähe an der Isar lang spaziert. Das ist ja... Das ist schön, aber da sind so viele Menschen und daraus lohnt sich das echt. Also das war so dieses kleine Ding, diesen kleinen Krümel, den ich dir jetzt gegeben habe, Dominik, damit du auch eine Antwort bekommst. Vor allem kannst du ja
sofort in die Tat umsetzen. Also wenn das nächste Mal die Sonne scheint, dann wirst nicht nur du dort sein mit deiner Familie, sondern auch ich. Hm? Toll. Vielen Dank.
Siehst du? Und da kann man richtig schön einfach nur eine Picknickdecke und ein bisschen Essen mitnehmen und dann hast du Kinder an der frischen Luft und selber den Kopf frei.
Großartig. Schöner geht's nicht.
Super. Ja, wir treffen uns alle mit ein bisschen Social Distancing dann, also die Decken ein bisschen auseinander an der Pupplinger Au, bin ich auch dabei.
Ja, großartig. Ich würde gerne unsere Folge und unsere beiden Folgen ja auch schon, ich fasse sie mal zusammen, mit einem Satz von dir beenden, Harro, der mir so toll gefällt. Und zwar geht der Sehe, staune und lerne, aber verliere niemals den Respekt vor dem Menschen oder den Ort, den du gerade besuchst.
Hast du das bei LinkedIn geklaut? Oder woher kam das von mir? Irgendwo habe ich es aufgeschrieben, ich weiß.
Ich glaube, also ich habe es in der Folge, die wir 2018 aufgenommen haben, habe ich das her.
Ah, okay. Und, na, das ist wirklich von Herzen. Also das umschreibt einfach meine Gedankenwelt und meine Werte und Normen.
Und genau das ist jetzt auch rübergekommen. Vielen Dank dafür.
Alles klar. Ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf, ja?
Ebenso. Danke, Haro.
Danke, dir auch alles Gute.
Ciao.
Ciao.
Ciao.